28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das hier teilen. Let's go.
Ey Leute, passt mal auf, hier hinten
ist ein.
Ja, genau. Das war's dann.
Da geht einer nachgucken jetzt auf.
Genau, einmal warten mal, wo ist der Johnson?
Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht.
Genau.
Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause mit meinem PC selber versaue, dann weiß ich auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als
wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also wenn ich Daniel Pog, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn's klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das ist genauso.
Wenn's klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Das ist wohl wahr.
Du Idiot.
Ich geh um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es jetzt zu aggressiv wird,
wenn es klappt.
Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Area Games
Podcast.
Genau, vor dem Mikrofon sitzen Daniel Pog und
Alexander Laschewski-Vogt.
Das ist immer schön, wenn nur wir beide sind, dann reimt sich das Ganze auch. Laschewski-Vogt, Daniel Pog, es klingt quasi so, als ob wir so aus derselben Posse kommen würden.
Posse, oh,
ja, ja.
Aus der gleichen Posse.
Ja, nicht aus der gleichen Posse. Noch können wir schmutzige Witze machen, weil wir das Ganze noch nicht live senden.
Genau.
Aber in wenigen Sekunden werden wir den Schalter umlegen und dann plötzlich sind wir nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, zumindest für die paar Abendgestalten, die den Airway Games News Bereich aufgerufen haben um 15.30 Uhr am Freitagnachmittag, statt draußen in der Sonne sich bei 36 Grad zu brutzeln.
Ich sehe ihn schon, sobald das live ist, einfach nur so total aufgeregt da sitzen, nichts mehr sagen.
Erektion.
Pussy,
Kann passieren, aber wir wissen es nicht und wir werden mal schauen, was das Ganze so bringt. Ja, wie gesagt, die 49. Ausgabe, kurz vor unserer 50., wo wir quasi das Einjahresjubiläum des Airway Games Podcasts feiern.
Mit Vuvuzelas und allem, was dazugehört.
Genau. Haben wir uns gedacht, wir gehen ein Level weiter. Wir machen es krasser. Wir machen es live, wir machen es mit Video. Und weil wir so krass sind, habe ich mir gedacht, lassen wir Johannes nicht mitspielen.
Ja, habe ich mir auch gedacht, aber schon bei jedem Podcast.
Ja, aber bei diesem ganz besonders. Da lassen wir Johannes mal da, wo er hingehört, nämlich auf die Insel Usedom. Und da verbringt er jetzt wohl gerade ein paar Urlaubstage und nächste Woche beim 50. Podcast ist er mit dabei. Mal sehen, wenn wir noch dazu kriegen. Vielleicht kriegen wir noch mal Kappi dazu.
Wenn es klappt.
Ja. Wir drücken die Daumen. Oder wie heißt das, wenn man ganz doll hofft, dass was nicht klappt?
Wir kreuzen die Schwänze.
Genau, wir kreuzen die Schwänze. Ja, der Countdown läuft. Noch 2 Minuten und wir gehen live. Wir haben auch einiges zu erzählen. Nicht nur, dass wir irgendwie ganz viele Spiele zum Zocken haben.
Nein. Wie viele Minuten?
Noch 2.
Dann muss ich nochmal lüften.
Ja.
Und dann wieder die Hose zumachen.
Ist das widerlich. Ja. Ihr könnt so froh sein, dass ihr nicht die
zuguckt.
Kamera...
Genau.
Ist so kümmerlich. Ja, wir haben eine Menge zu erzählen. Nicht nur an der Spielefront, sondern auch an der Kinofront haben wir heute 2 sehr interessante Menschen und sehr, sehr unterschiedliche Menschen kennengelernt.
Ja.
Wir wollen aber nicht zu viel spoilern, weil wir wollen ja auch, dass ihr noch bis zum Ende des Podcasts bei der Stange bleibt.
Für mich geht's noch nicht los. Ich warte jetzt auf der Live. Ich will nicht alles schon verschießen, bevor die Leute zugucken.
Du willst was verschießen?
Ich will was verschießen.
Was? Ja, das ist... Das Schöne an Live ist ja, was du da einmal machst, kann nie wieder ungeschehen.
Ja.
Also wenn du...
Das
wenn du,
haben schon viele Leute zu spüren bekommen.
Ja, wenn du die Nachfolge des fetten Star-Wars-Kids werden möchtest, jetzt ist deine Chance.
Oder des Affens, der seinen eigenen Urin getrunken hat im Zoo.
Ja.
Da gibt es auch dieses Video.
Ja. Ja. Auch der war bestimmt bei einem Live-Podcast.
Ja, genau.
Ja, beim Zoo-Podcast.
Ich bin da so ein bisschen wie die Titte von Janet Jackson.
Die einfach so rausspringt. Ach, ich dachte, du hast so einen Nasenring in Form einer Sonne. Ja, nee. Aber bevor es losgeht, können wir schon mal heimlich unsere Getränkevorräte öffnen, die du netterweise gesponsert hast.
Gerade geholt noch schnell.
Ja, den Jägermeister. Ein
freundlichen Bütchen um die Ecke. Vielleicht sollte man das auch mal erwähnen.
Ja.
Das ist ein kleiner Familienbetrieb,
vielleicht
vermutet man.
Ich würde auch gerne mal bei Jägermeister oder beziehungsweise bei der dazugehörigen Brauerei oder wie immer die Schnapsbrennerei oder Mast Jägermeister AG heißt das, um einen Sponsoring-Vertrag bitten.
Ja. Das ist die Produce and Bottled By AG oder... Wolfenbüttel, Germany. Das klingt immer so... alt.
Ja. Apropos alt, also ich denke mal, wir werden... es ist fast so spannend wie damals, als Willy Brandt auf den Knopf gedrückt hat und das Farbfernsehen eingeleitet hat.
Ungefähr so. Ja.
Schade, dass du den Bullshit-Buzzer jetzt schon verbraucht hast. Deswegen werden wir einfach mal jetzt live gehen und wir gucken...
Ich wollte das ja nur simulieren.
Ja. Das ist, man hört quasi schon die Anspannung.
Ja, das ist wirklich... Und das Technikteam, das hier sitzt, im Hintergrund werkelt. Also wir haben nämlich ein Fernsehteam gekauft,
das
uns das alles für uns macht.
Es war nicht billig, aber da N24 quasi kurz vor der Insolvenz stand, haben wir gesagt, ach Quatsch, wir nehmen das ganze Zeug, wir kaufen euch eure Sendewagen ab, die Satellitenschüsseln, die
Prostituierten. Ich meine, unser Manager, unser Sendemanager, J.J. Abrams hat auch direkt gesagt, Lost habe ich jetzt vorbei.
Ja, da ist alles aufgeklärt. Lost ist übrigens ja... Ach nee, man darf ja nicht spoilern. Wir wollen nicht spoilern. Nee, wir wollen über Spiele reden, und wir wollen über Filme reden, denn wir haben beide Themen heute im Sack. Nicht nur, dass wir dass wir diese Woche viel gespielt haben. Nein, wir haben diese Woche auch zwei sehr interessante Menschen kennengelernt. Jonah Hill und...
Russell Brand.
Brand, genau.
Ja, das ist lustig, weil wir beide den einen vorher gar nicht so richtig kannten, also schon kannten, aber er war uns nicht so ein Begriff wie Jonah Hill.
Ja.
Und im Nachhinein muss man sagen, er war der coolere von beiden.
Ja.
Und Jonah Hill war so, ist jetzt einfach so vermenscht. Also er ist so, für mich hat so ein bisschen so seinen Starglanz verloren, seinen Comedy-Starglanz.
Genau, die beiden waren in Berlin zur Promotion ihres Films Get Him to the Greek, der im Deutschen etwas anwenderfreundlicher Männertrip heißt. Und dazu werden wir ein bisschen später was erzählen. Es wird dazu auch noch ein bisschen ein Video geben, aber natürlich nicht heute und jetzt nicht live und so, sondern ein bisschen später. Deswegen also erstmal die obligatorische Spielerunde. Was hast du so gezockt die letzten 7 Tage?
Spannend, Transformers.
Transformers.
War for Cybertron.
Ja, Kampf um Cybertron.
Ja, sehr cool bis jetzt. Ich habe es allerdings erstaunlicherweise, obwohl ich es gestern nur mal so ein paar Stündchen gespielt habe, schon zur Hälfte fast durch. Man sieht ja da die Missionsanzeige. Decepticons haben 5 Missionen, die Autobots haben auch 5 Missionen.
Das war's. Und
ich bin bei der,
wie viele Tage dauert so eine Mission?
Habe ich jetzt nicht gemessen, aber ich kann nur sagen, ich habe gestern halt von nachmittags bis abends so gespielt, also so bis 10, 11 Uhr und habe 17 Uhr angefangen, habe aber zwischendurch immer auch mal ein Stündchen Pause gemacht und bin jetzt halt in der 4. Mission der Decepticons, also fast durch die Decepticon-Kampagne durch.
Also das
klingt auch schwer, auf höchsten Schwierigkeitsgrad.
Ja, also ich selber, der mit dem Transformers-Franchise nicht so viel anfangen kann, habe mich ja erstmal gewundert, dass das Setting an sich ja irgendwie so turbo langweilig ist, weil Kampf um Cybertron, ich dachte ja immer, das Coole bei Transformers ist, wenn sie auf der Erde rumlatschen und alles kaputt machen. Alles, was man so kennt halt. Ebenso diese Michael Bay-Geschichte, dass man eben da wieder durch New York oder sonst wo durchdonnert und dann machen die alles kaputt. Und auf Cybertron, hast du gesagt, sieht's aus so wie bei Zion in der Matrix.
Nein, nicht bei Zion.
Nein.
Du Idiot.
Nein.
Den Fehler habe ich doch eben auch gemacht. Zion ist ja die Stadt, wo sich die Menschen verstecken.
Ja. Aber ich meine, die Maschinenwelt.
Die Maschinenstadt.
Die heißt natürlich anders.
Wo dieses große Gesicht wohnt. Was willst du?
Hat man das eigentlich in Transformers 2 gesehen oder war das irgendwie dieser komische Satellit, in dem der da immer drin war?
Nee, das war nur dieser Satellit, diese Station, die sie da hatten. Aber ich glaube, weil es ist ja auch jetzt im Neuen so, dass es halt diese Raumstation gibt, wo er halt dieses dunkle Energon kontrolliert, der Megatron. Und so macht er halt dann auch das Megatron kaputt. Megatron?
Ja.
Heißt die Stadt so?
Keine Ahnung.
Oh, von Cybertron.
Cybertron. Megatron ist doch der Laster.
Ja, nein, das ist auch nicht Megatron.
Optimus Prime.
Ja, genau. nein, was ich eigentlich sagen wollte, das Bescheuerte ist...
Du brauchst nicht heimlich versuchen, aus dem Bild rauszurollen.
Ja, das Bescheuerte ist, bei Transformers, bei den bisherigen Spielen, dass sie halt immer auf der Erde gespielt haben, aber ganz offensichtlich sie kein Geld hatten, eine richtige Grafik-Engine sich zu besorgen, um die Erde darzustellen. Deswegen sah das immer wie so eine braune Scheißwelt aus. Eine billige Scheißwelt. Und das neue War for Cybertron, da haben sie gesagt, wir nehmen jetzt die Unreal Engine 3.
Ja, also ist von Activision, also ist nicht so, dass da irgendwie
Gut, Ende in der Kasse ist. Aber das will auch nichts heißen, weil manch ein Lizenzspiel zu irgendwelchen Filmen von Activision ist auch nicht so toll. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die anderen beiden Spiele waren auch von Activision. Ja. Aber sie haben halt gesagt, was kann die Unreal Engine? So Maschinen-Science-Fiction-Welten. So, und da ist natürlich cool, wenn man so eine reine Maschinen-Eisen-Stadt baut.
Ist denn das denn, ist das ein Open-World-Spiel oder hast du da, läufst nee. Du da durch Tunnel?
Nee, ganz lineare, das ist auch so. Die anderen beiden waren ja so ein bisschen Open-World-mäßig, aber das ist immer ganz eng und linear, fast so eng wie eine Nonne.
Ja,
Und ja, obwohl wir live sind.
Obwohl wir live sind. Das kann nicht mehr gelöscht werden.
Niemals.
Ist witzig, weil ein User in den Kommentaren schon vermutet hat, jetzt könnte er endlich mal sehen, was wir sonst alles rausschneiden. Und was heißt hier rausschneiden?
Also, wahrscheinlich werde ich morgen ein Statement veröffentlichen, wo es. Wahrscheinlich werde ich morgen ein Statement veröffentlichen. Eine Entschuldigung an alle Nonnen.
Ja.
International. Aller Religionen.
Ja.
Aber nicht heute. Heute
nicht.
Sage ich so irgendwie eine Nonne.
Ja.
Und, nein, also Cybertron sieht natürlich klasse aus, weil es halt die ganzen Lichteffekte, die diese Unreal Engine so geil macht, super ausnutzt. Also, Metall und Licht sieht immer geil aus.
Ja, wie gesagt, also die Unreal Engine alleine ist, glaube ich, kein Merkmal dafür, dass ein Spiel geil aussieht, weil Alpha Protocol ist auch mit der Unreal Engine gemacht worden, aber ich glaube mit der 2er oder 1er.
Ich glaube, dieses, wie ist es nochmal, dieses absolute Fail-Game, was du auch fast bei Steam nochmal kaufen wolltest.
Ah, ja, so, ja, Damnation.
Damnation,
genau. Damnation,
das ist auch Unreal Engine oder so.
Sicher, war das nicht irgendwie die Source Engine? Weil mir war das so, ob das mal, oder dann war es auch für der Unreal Engine, aber dann war es auf alle Fälle irgendwie erst eine Mod,
die
zum Vollpreisspiel
wurde. Genau.
Also, ich denke mal, der Test kommt ja noch, aber es klingt jetzt erstmal so, von der Spieldauer abgesehen, als ob das gar nicht mal so schlecht ist.
Vor allem, es ist so ein Transformers-Spiel auch das Gefühl, was die Fans sich immer gewünscht haben. Nicht nur, dass man halt diese schöne Cybertron-Stadt sieht, die halt einfach geil ist und die halt so ein Fan-Mythos ist, sondern man hat halt alle Transformers, aber so vom Stil her, wie sie früher waren, also bei den Spielzeugen der Zeichentrickserie, nicht so, wie sie in den neuen Filmen sind, diese komischen Teenager-Typen, sondern die sind halt so wie in der Zeichentrickserie. Das ist cool.
Mega was schon, was ist auch cool ist, ist, dass Shia LaBeouf nicht dabei ist. Also es gibt keine...
Nein.
Ja.
Seine Eltern auch nicht?
Nee.
Vielleicht hätten sie noch Megan Fox einbauen können.
Nee, vielleicht auch nicht, denn die Schlampe macht ja auch beim dritten Teil nicht mit. Also,
stimmt, mein aber Gott. Sie haben sie direkt durch fast so einen Klon ersetzt.
Ja.
Es gab ja jetzt erste Bilder vom neuen Transformers 3 Dreh und das war ja schon so echt...
Jetzt der meint ja langsam, Blick. Warum Michael Bay eine Blutprobe am Anfang haben wollte.
Ja.
Ach, nö, nur so. Einfach so. AIDS-Test.
Ja. Vielleicht Schock für die Fans bei War for Cybertron, dass die Transformers immer noch ihre Münder bewegen, wie in den Filmen. Da haben sich ja viele daran gestört. Aber sonst macht's halt Bock. Es ist halt einfach ein cooler Transformers-Shooter. Ist halt wieder schwierig zu sagen. Also man kann sowas natürlich nicht richtig bewerten. Weil auch ich bin ein Transformers-Fan, auch früher schon gewesen. Ich hatte auch die Spielzeuge. Und deswegen, wenn du sagst, für ein Transformers-Spiel ist das eine 11 von 12, 13, 14 von 10.
Mhm.
Bis jetzt, was ich bis jetzt gespielt habe. Weil es einfach so dieser feucht gewordene Fantraum ist.
Mhm.
Und aber so als Shooter ist es auf keinen Fall mehr als eine 8. Vielleicht sogar ein bisschen weniger, kommt halt jetzt drauf an, wie sich das Spiel noch entwickelt, weil bisher war es auch wieder dieses Alan Wake-Problem. Du hast halt, die Optik ist immer gleich, dieses Cybertron hat halt nicht mehr, viel mehr zu bieten als Metall, Licht.
Ja.
Und spielerisch ist es natürlich auch ein eher simpler Shooter, bei dem deine Hauptaufgabe immer ist, zum nächsten Terminal zu kommen.
Ja. Es ist sowieso erstaunlich, man darf nicht vergessen, wir sind jetzt nach der E3 und wir sind in der Sommersaison, wir sind jetzt bald in den Sommerferien, gleichzeitig läuft die Fußball-WM, aber trotzdem kommen halt noch eine Menge Spiele raus. Allein in dieser Woche sind Spiele rausgekommen, wie Demon's Souls jetzt endlich in Europa in dieser wundervoll ausgestatteten Collector's Edition, die wir gerne zeigen würden hier als Video, aber wir haben sie noch nicht bekommen, also danke. sind wir gespannt drauf. Genauso Naughty Bear ist erschienen. Harry Potter Jahre 1 bis 4.
Für Lego Harry Potter.
Für Lego, natürlich, Lego Harry Potter.
Ich will sagen, das ist nämlich ein großer Unterschied.
Ja. Von dem ich mir die Demo gezogen habe auf dem Xbox Live Marktplatz und nach 5 Minuten ausgeschaltet habe, weil ich sowas von übermüde bin von diesem Lego-Spielprinzip. Also dieses immer diese kleinen Menschen. Und das Witzige ist, ich war ja ein sehr, sehr großer Fan von Lego Star Wars.
Ja, Moment, aber die kleinen Menschen kannst du ja jetzt nicht zum Vorwurf machen. Ich meine...
Nee, aber ich war ein sehr großer Fan von Lego Star Wars und dem Humor. Diesen Humor, den Traveller Tales schafft, mit diesen Menschen, mit diesen Lego-Menschen zu machen, der also nonverbal ist. Die sprechen nicht, sondern die machen immer nur so und trotzdem kriegen die immer wieder so diese ganzen bekannten Szenen aus dem Star-Wars-Film hin und haben es lustig gemacht. Dann bei Indiana Jones ging das auch noch, dann kam Batman, dann kam nochmal Indiana Jones und jetzt ist bei Harry Potter, muss ich sagen, wo ich auch die EA-Spiele von Harry Potter nicht so doll fand, aber jetzt mit Lego, weil es einfach wirklich, der Humor ist zwar wieder da, aber das Gameplay ist wieder derart identisch, dieses Verwandeln, bloß dass man jetzt eben Zauberstab hat und statt, man baut die Sachen jetzt nicht nur zusammen, sondern man bewegt sie auch von A nach B mit diesem Lingardium Leviosum oder wie die da mal heißen, diese Sprüche da. Man bewegt halt Sachen von A nach B.
Ich und würde mal gerne Lingardium Nudista,
auf
Emma Watson anmelden und dann mal gucken, was passiert.
Diesen Zauberspruch brauchst du nicht, da brauchst du nur das Internet.
Stimmt,
Nee, aber ich weiß natürlich auch, und da sind wir auch wieder bei einer alten Diskussion, als die bei Traveller's Tales dieses Spiel gemacht haben, haben sie nicht gesagt, so, boah, jetzt machen wir mal ein geiles Spiel für den Laschewski-Vogt, damit er endlich mal aufhört, God of War zu spielen.
Ja, für dich müssen sie dann große Lego-Menschen erfinden.
Nee, keine Ahnung, aber natürlich, aber die Frage ist halt, ob das jetzt so an sich an primär an Harry Potter-Fans richtet oder an ob es da draußen Leute gibt, die jetzt schon seit 5 Spielen sagen, ich kaufe mir jedes Lego-Spiel.
Ja.
Ich weiß nicht. Aber.
Aber jetzt mal nochmal zu diesem Emma Watson Pussy Flash zurück.
Ja.
Wer hat nicht, also jetzt mal alle auch hier an der Kamera mal die Hand heben, wer hat nicht sofort danach gesucht, als es die Meldung rund ging?
Weiß ich nicht.
Noch nicht mal, weil es sexy war, weil es war ja so ein komischer Streifentanger, den sie da anhatte, wo man immer nur so Pussy nicht Pussy, Pussy nicht. Du hast es immer so eine Art optische Täuschung. Aber.
Ja.
Aber es war ja, deswegen, es war ja nichts jetzt Erregendes, aber man wollte aus Prinzip.
Ja, denn das ist,
Aus völlig Prinzip, legitim.
Aus Prinzip mal diese Pussy sehen.
Das ist völlig legitim, also wenn man einfach mal einen Blick drauf werfen kann.
Ja. Ich meine, weil man ja weiß, eine andere Chance bekommt man nicht. Ja.
Aber es ist auch dieses.
Man trifft sie nicht in der Sauna.
Ja, eben. Und dann. Weil andere Frauen trifft man oft in der Sauna nackt. Ja, also ich bin auch ständig in der Sauna als Mann und das ist freies FKK-mäßig. Ja. Also
ich weiß nicht, was du für Saunas gehst. Also ich finde, dass so gemischte Saunen sind da völlig normal.
Nee, also. Stimmt. Also bei mir immer, andere Schauspielerinnen kommen immer. Also Angelina Jolie, hier Charlize Theron.
Ja?
Warum ist mir jetzt Charlize Theron eingefallen? Egal.
Cameron Diaz, Meryl Streep, Angela Lansbury.
Ja. Ja.
Meryl Streep. Ja, hatte ich schon. Aber jetzt weißt du nicht, wie man
da wieder. Ich wollte ja sagen, Meryl Streep, das war wieder jetzt deine Schiene.
Ja.
Nein. Es ist dieses aus Prinzip, einfach diese Pussy sehen wollen.
Man will eine Neugierderin, ja klar.
Und es ist ja auch nicht jetzt irgendwie, das ist groß, da gibt es ja auch nicht so anatomische Möglichkeiten, was da immer so speziell sein kann.
Bis ins die Frisur halt.
Also ja, die sehr, sehr seltsam war, so ein bisschen so 3-Tage-Bart-mäßig, sag ich jetzt mal.
Zum Thema Schnauze.
Genau, so ein bisschen nachgewuchert.
Tja. Aber ich finde, das ist ja auch gesund und normal, dass wir Menschen neugierig sind.
Ja.
Also
war ich schon von klein auf.
Wir wollen immer sehen, was dahinter steckt.
Ja.
Und deswegen kein Problem. Ja, gut. Transformers. Dann hast du ja noch ein Spiel bekommen, wo du bestimmt noch nicht reingeschaut hast, nämlich Sniper.
Ja, leider nein. Also das war, wir sind gleichzeitig vorgestern gekommen.
Ja.
Transformers hat mich einfach jetzt erstmal mehr gereizt und hat mich dann auch ein bisschen so, ich wollte halt nicht aufhören zu spielen, weil das schon ganz cool ist, aber Sniper, so ein Spiel, das war auf einmal da, als ich schon fast fertig war. Es gab Trailer, die richtig vielversprechend aussahen.
Ja. Das ist die aktuelle Chrome Engine, Chrome 3, die allerdings wohl auch sonst von so gut wie niemandem verwendet wird, soll aber gut aussehen und das Spiel ist zugegebenermaßen für Xbox 360 auch recht günstig zu haben, nämlich so knapp für 35 €. Das spricht da schon mal für eine.
Activision verkauft seine Map-Packs
fast für 35 €. Ja, genau. Spricht schon mal dafür, aber da sind wir gespannt, da werden wir nächste Woche mal mehr zu hören. Also ich finde es auch spannend, weil ich halt dieses Sniper-Spielprinzip halt an sich total öde finde, weil man will ja immer so ein bisschen an der Front sein und ein bisschen nach vorne gehen, kämpfen, und bei Sniper ist man natürlich, liegt man vor allem die meiste Zeit und muss halt aufpassen, wie der Wind gerade ist.
Ja,
und
beim Furzen.
Ja, genau. Und alles einstellen, also.
Ich find's cool, weil ich bin jemand, der sowieso immer so von naturell her so ein bisschen in die Sniper-Position geht. Ich ziehe immer Waffen mit Zielfernrohr, selbst einem Raketenwerfer, der keins hat, vor. Ja, wirklich. Also jetzt auch bei Transformers, da gibt's auch halt so unterschiedliche Arten von Waffen und man kriegt die um die Ohren geworfen wie bei Lost Planet. Das ist wieder was ich nicht mag, wenn ein Spiel mir an jeder Ecke eine neue Waffe gibt, die cool ist. Und zwischendurch kommen gar keine Gegner. Ich habe gar keine Chance, die Munition der einen Waffe zu verbrauchen. Da stehe ich schon wieder vor der Qual der Wahl, was ich jetzt nehme. Aber ich bin immer jemand, der versucht, ein bisschen wieder nach hinten zu gehen, sobald ein Gegner kommt, und dann aus der Entfernung halt das zu regeln. Deswegen reizt mich das schon sehr, wenn das ganze Spiel. Also auch
ich finde, der technische Ansatz ist halt so seltsam, wenn man halt ja eigentlich, wenn man das theoretisch realistisch abbildet, muss man ja so viel beachten. Halt man nimmt ja nicht einfach nur das Ziel ins Fadenkreuz, sondern man muss dann, wie gesagt, noch die Entfernung berücksichtigen und wie gesagt den Wind und.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Zugvögel in der Zeit vorbeifliegen?
Das muss man ausschließen, ja. Also, ja. Bin gespannt. Ich weiß nur, dass ich weiß nicht, ob das direkte Vorgänger von dem Entwicklerstudio waren, aber es gab ja schon immer mal wieder so ein paar Sniper-Spiele, auch so Sniper Stalingrad oder sonst was. Ja. Und gerade auch wieder typisch in Deutschland haben die eine sehr, sehr große Fanbasis. Mhm. Also so eine Hardcore-Fanbasis. Das sind jetzt nicht irgendwie 100.000 Leute, aber vielleicht ein paar Tausend und da gibt es einen richtigen Markt für diese Sniper-Spiele. Also hoffen wir mal, dass da was geht.
Klar, also ich bin auch noch, also ich bin bisher halt sehr positiv von dem Vorabmaterial überrascht gewesen,
ja.
Weil ich weiß nicht, welchen Publisher ist das?
Das müssten wir nachgucken. Das ist auf alle Fälle so ein kleiner, Dedelic. In Deutschland ist es Dedelic. Mhm. Ja. Und
wurde ich weiß ja nur, bei allen Spielen, die irgendwie so cool sind, ob das jetzt irgendwie Call of Duty oder für Bad Company 2 ist, ja. Nee, weil ich hatte vorher, als du gesprochen hast, hatte ich 10 Spiele im Kopf und jetzt ist mir wieder keins eingefallen.
Ja, ja.
Da gibt es ja immer so Sniper-Passagen, wo du auch mal so dazu gezwungen wirst, praktisch irgendwie so zu snipern. Und die finde ich eigentlich immer selber ganz cool. Und dann ärgere ich mich immer, wenn
ja, ich. Ja, aber weil sie nicht das ganze Spiel so sind. Das ist halt.
Nee, doch. Also ich finde das. Ich mag dieses halt aus dem Verborgenen, dieser überlegene Jäger zu sein.
Ja, dieses Feige.
Du erinnerst dich bestimmt bei Metal Gear Snake Eater an dieses krasse Bossfight. Mit dem gegen den Sniper, das ist einer der genialsten Bossfights aller Zeiten.
Ich erinnere mich eher an diese glaube ich, das war ein altes Call of Duty oder so, wo so ein Scharfschützenduell war, was so genau geklaut worden ist aus Duel Enemy at the Gates mit Jude Law und dem Gegenspieler, dem Deutschen, verkörpert von
dem Kapitän aus King Kong.
Nein, nicht quetsch mal. Sondern den Typen, der auch Jason Pollock gespielt hat. Und den Chef von von der Truman Show, der quasi über die ganze Show leitet. Ja, du mal mit deinem, ich bin so der Filmexperte, aber.
Ja, mir sind eben schon keine Sniper-Spiele eingefallen, obwohl ich vorher 10 im Kopf hatte. Also.
Wir werden diesen, der Name wird uns noch einfallen, zu einer unpassenden Gelegenheit vermutlich nachher, wenn wir irgendwie auf dem Klo sitzen oder so. Und bis dahin noch
die was gezockt. Du sowas immer beim Onanieren, männliche deutsche Schauspieler heißen.
Ich muss,
Til Schweiger,
Schweiger. Es ist kein deutscher Schauspieler, um das mal von vornherein
klarzustellen. Ja, das ist ein Amerikaner. Und das ist das, was mich jetzt verwirrt hat, weil du irgendwie meintest,
er spielt einen Deutschen.
Ach so, weil das habe ich falsch verstanden. Ich
dachte, du hättest gesagt, er spielt einen Deutschen.
Okay. Ja. Das, weil ich dachte die ganze
Zeit.
Nein. Genau, ich weiß doch, wer bei Truman Show diesen Typen gespielt
hat. Wie heißt er denn?
Ja, genau.
Siehst du? Der Mensch denkt, Gott lenkt. Daniel dachte, Gott lachte.
Ja, aber Sniper, trotzdem mein Spiel.
Ja.
Also alles mit Sniper. Weil mich auch Frauen immer Sniper nennen, weil ich so gut ins Auge treffe.
Ach so, ja.
So, Bullseye. Ja. Nicht, dass du ein Bulle bist, aber man sagt das nur.
Ja, ich dachte, weil du immer aus der Ferne schon.
Aber dann zielsicher.
Das ich dachte, weil die Frauen sagen, der Daniel ist ein Sniper, weil man ihn am besten immer weit von sich hat. Also weit weg in der Ferne.
Schön. Ich gebe das zu.
Noch was gespielt?
Gerne aus dem Fenster heraus auch mal ein paar Abschlüsse verteile.
Ja.
Da bin ich höher.
Nach was gespielt?
Werde ich für gesucht.
Nach was gespielt? Noch was gespielt?
Ja. Erst vom Gym wieder.
HD. Schon wieder? Okay.
Und Banjo Tui.
Also, okay. Also irgendwie keine spielerische Weiterentwicklung.
Ich weiß nicht, es war auch wirklich nochmal, also nach der E3 war nochmal so eine Woche, da wo viel einfach zu tun war, viel kam. Wir hatten Kolumnen und ja.
Ich kann dir sagen, was ich gespielt habe, ich habe sogar hier liegen, das, was für den normalen Podcast-Hörer jetzt unspektakulär ist, aber für die Leute, die den Livestream gucken, vielleicht ganz witzig. Ich habe Alan Wake durchgespielt, juhu! Da sieht man mal, was ich für ein Tempo habe beim Spielen.
Ja.
Übrigens, so sehen immer die Versionen aus, die wir bekommen. Das sind die Presseversionen, da steht immer ganz groß drauf, Promotional Copy, not for resale.
eBay was, untauglich.
Ja, genau, was immer heißt so irgendwie, ey du Arsch, verkauf mich nicht bei eBay, sondern leb von deinem Gehalt.
Das ist so, als wenn man uns auf die Stirn tätowieren würde, impotent und schwul.
Ja, ja, eben. Dann hätten wir nämlich auch keinen Marktwert. Und
könnten uns genau nicht verkaufen.
Ja. Nee, aber Alan Wake durchgespielt, war ein ganz nettes Ende, ich habe keinen Bock mehr auf DLC. So.
Wer hat Bock auf DLC, der auf den ersten Screenshots schon aussieht wie das normale Spiel?
Ja, ich weiß es nicht.
In jeder Sekunde aussah.
Ich weiß es nicht. Dann habe ich natürlich noch gespielt Darkstar One. Broken Alliance, auch ein sehr schönes Spiel. Ich habe damals die PC-Version durchgespielt. Nun habe ich in meinem Test die Empfehlung gegeben, dass wer einen einigermaßen leistungsfähigen PC hat, doch sich lieber die PC-Version holt, weil die mittlerweile auf dem Grabbeltisch für 5 Euro zu haben ist. Deswegen. Dann gab es natürlich gleich den Dan Fury, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass die anscheinend super zickig ist und mit normalen Windows 7 und 64-Bit-Version nicht mehr funktioniert. Also deswegen mit Vorsicht zu genießen, die PC-Version.
Mit Vorsicht zu genießen auch dein Test?
Nein, der Test ist, der ist nicht mit Vorsicht zu genießen, der ist wie immer kurz prägnant knackig. Wir sind, das haben wir schon in den letzten 48 Podcasts da gemacht, wir sind große Fans von Weltraum-Shootern und
Konsolen.
Und Konsolen. Und da haben wir jetzt beides. Das Spiel hat, muss ich sagen, es wirkt wie ein 5 Jahre altes PC-Spiel. Also vor allem gerade die Zwischensequenzen, wenn man jetzt gerade kommt und sagt, und ich habe gerade Final Fantasy 13 gespielt und ich will jetzt was anderes spielen, dann kommt man natürlich sofort, als ob man irgendwie in die Steinzeit zurückfällt, wenn man die Zwischensequenzen sieht. So der, also mittlerweile jedes Ingame-Material von Gears of War oder so sieht tausendmal besser aus als diese Zwischensequenzen. Aber sie transportieren die Story, sie machen es ganz gut.
Ich meine, selbst unser Livestream sieht besser aus als die Zwischensequenzen
selbst deine Mutter sieht besser aus
als sie. Johannes
Mutter. Ja, Johannes Mutter. Nee, das ist also vielleicht so ein kleiner Dämpfer. Auch die Anpassung an Konsole ist im Großen und Ganzen ganz gut gelungen. Die Steuerung ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man halt eben so komisch sein Raumschiff dreht, indem man den linken Trigger drückt und dann gleichzeitig noch den rechten Analogstick. Daran gewöhnt man sich aber auch, was ich zum Beispiel ein bisschen blöd finde, ist, dass sie sich da nicht übertrieben Mühe gegeben haben, zum Beispiel die Karte. Es gibt so eine Galaxiekarte, wo man halt so sein nächstes Ziel auswählt, wo es dann hingeht per Hyperraumsprung. Die kann man zum Beispiel nicht zoomen. Und die ist auf dem Bildschirm dann super klein, weil irgendwie weiß ich nicht, das ist so für PC-Bildschirme optimiert und keine Ahnung. Du musst da jedenfalls ganz fisselig rumsuchen, wo du hinspringst, und das ist ein bisschen unschön. Was ich natürlich witzig finde, ist die ganze Geschichte. Ascaron hat das Spiel damals entwickelt, ja. Ist danach gleich in die Entwicklung von Sacred 2 gesprungen, hat bei Sacred 2 sich gedacht, okay, Sacred 2 wird jetzt ein Projekt, was 20 Millionen Euro kostet, wir müssen das unbedingt auf Xbox und PS3 bringen, damit wir unsere Entwicklungskosten reinbringen. Das haben sie sich anscheinend bei Darkstar 1 noch nicht gedacht, obwohl ich selbst das sogar schon damals bei Ascaron und Ubisoft mal angefragt hatte, weil es irgendwie doch irgendwie naheliegend wäre. Aber damals hieß es, es wäre technisch zu kompliziert und nicht machbar. Nur darf man nicht vergessen, dass damals ja auch noch Konsole hieß Xbox oder PS2. Ja. Also vielleicht waren die wirklich nicht leistungsfähig genug, weil Darkstar 1, die PC-Version war damals auch ziemlich happig, und ich weiß, das Witzige ist, dass dieses Spiel fängt an mit einer Tutorial-Mission, die in einem riesigen Asteroidenfeld anfängt, und später hat man ganz selten mit so einem riesigen Asteroidenfeld zu tun, aber gleich die erste Mission hat fast die meisten PCs schon mal wieder zum Runterrasseln gebracht. Weil
ich meine, dass gerade so Hardware und auch mit Bugs und so Sachen, das ist immer sowas, was deutsche Entwicklerstudios einfach verfolgt hat.
Ja.
Und zwar, weil sie diesen Ehrgeiz meistens haben, alles alleine machen zu wollen. Und da habe ich mich immer gefragt, wenn ich mir so ein Darkstar 1 angucke, was an sich so vom Spieler eigentlich richtig gut ist. Also auch gerade damals, als es rauskam. Also es war einfach, damals hieß es ja schon, wenn es nicht diese technischen Zicken hätte, wäre es eigentlich ein richtig gutes Spiel. Warum haben sie sich dann nicht aus Amerika einfach nochmal helfen lassen von Leuten, die sich gut auskennen mit Spieleprogrammierung?
Man weiß es nicht. Ich meine, Blue Byte hat das Ganze gemacht bei Die Siedler 7, indem sie sich Bruce Shelley geholt haben von Ex-Ensemble
Studios. Das wäre ein Werbegag, oder?
Der zwei Tage die Woche bei den Blue Byte-Leuten gesessen hat.
Hör mal, Bruce, du bist obdachlos. wir machen gerade ein Spiel und wissen nicht, wie wir das ein bisschen nach Amerika bringen können. Also erzähl du den Leuten in Amerika doch mal, dass es die Siedler gibt.
Du bist alt und hässlich, was willst du sonst machen?
Ja, also,
und fett. Ja, bei Microsoft bist du rausgeflogen. Was willst du der nächste Gabe Newell werden oder so, der dann bei Sony auf der Bühne schwitzt? Also, nee. Ja, sie hätten sich helfen können. Und das Witzige ist halt, dass eben Calypso Media, was nun jetzt nicht gerade irgendwie eine Riesenfirma ist, diesen Port halt hinbekommen hat. Und dieser Port auf die Xbox 360 halt entstanden ist halt auch mit vielen Mitarbeitern, die damals an dem Original auch gearbeitet haben. Also viele Ex-Ascaron-Mitarbeiter haben da rumgewerkelt. Und ja.
Es ist ja auch Calypso, als Ascaron diese... wollen wir mal sagen, Pleite gemacht hat?
Der Insolvenz.
Insolvenz.
Geordneten Untergang.
Calypso ja diese ganzen Franchises einfach gekauft. Auch,
Sacred und Anstoß.
Sie haben ja auch dieses das Tropico auch bei sich im Angebot.
Ja.
Also, die haben da schon ein gutes Schnäppchen gemacht. Und natürlich, die haben ja die ganze Entwicklung der Spiele oder auch von Darkstar 1 nicht bezahlen müssen. Das ist ja alles schon passiert. Sie haben jetzt einfach sich diese Spielerechte gekauft. Von daher konnten sie jetzt mit dem Kapital, was sie sowieso für sich haben, gut sagen, was kannst du mal so einen geilen Port machen? Und das ist dann irgendwie so eine coole Sache.
Ich kann nur sagen, man sollte sich das Ding unbedingt kaufen,
ja.
Und sei es nur um die Signalwirkung. Also es macht auch Spaß, es ist ein Shooter. Mhm. Die Grafik ist, wenn man außerhalb der Stationen ist und durch den Weltraum fliegt, dann ist es zeitgemäß. Natürlich hat man jetzt nicht irgendwelche super ganz, ganz krassen Lensflare und Raytracing-Effekte oder so, aber die Explosionen sind ganz zweckmäßig. Die Steuerung geht dann auch schnell von der Hand. Man hat zwar natürlich nach heutigem Maßstab eben sehr viel Repetitives zu tun, weil man natürlich so Hauptmissionen hat, aber um diese Hauptmission in der Hauptstory voranzukommen, muss man vorher immer bestimmte Ziele erreichen, wie zum Beispiel genug Geld zu haben, um sich ein neues Hyperraumantrieb zu holen. Und das heißt, zwischendurch muss man halt immer ganz viel Missionen aufnehmen oder handeln. Das mit dem Handeln klappt zwar eigentlich auch ganz gut, aber irgendwie die Tatsache, dass man im Spiel handeln kann, finde ich ganz nett, aber ist im Grunde so aufgesetzt, weil du dein Schiff ja sowieso aufrüstest, damit es am Ende das beste Kampfschiff wird. Und dieser Konflikt, der da im Hintergrund mit dieser Thule-Rasse abgeht, der wird ja am Ende nicht irgendwie durch deine Handelsfähigkeiten gelöst, ja, weil du sagen kannst, Moment, ich kann ihn aber ganz billig besorgen, wie wäre es, wenn sie die Invasion verschieben? Sondern am Ende wird es mit Waffen entschieden, deswegen rüstet man seine Darkstar One, dieses Raumschiff, sowieso eigentlich bis in die Zähne mit den Waffen aus, die man sich jeweils in dem System leisten kann und macht dadurch vermutlich zwischendurch auch irgendwelche Kopfgeldjäger-Missionen.
Ich denke mal, also es ist ja nichts Neues, dass es ein gutes Spiel ist. Es war ja schon damals, haben alle gesagt, das ist eigentlich richtig gut geworden. Nur, wenn ich mir jetzt schon die Verpackung hier angucke, wir haben sie ja schon mal hier unseren gezeigt. Das sieht halt so generisch aus, schon auf dem Cover. Auch diese Figuren. Ich glaube, das ist auch so ein Problem irgendwie, was es hatte. Du guckst dir das halt an, das könnte auch aus Russland oder aus der Ukraine jetzt irgendwie so eine billige Fälschung von irgendwas sein. Also es hat nicht diesen Appeal von der ganzen Außendarstellung her, die halt so richtig coole Spiel. Wie so ein Spiel von Cliffy B würde nicht so ein Cover haben, oder?
Ja, das ist klar.
Das ist, glaube ich, so ein Problem, was die hatten.
Gut, so sehen die Cover halt immer aus. Nur sehen natürlich diese Cover, die wir hier haben, aus besonders farblos aus, weil die immer so ein bisschen geschwächt sind. Aber ja klar, die Figuren sehen jetzt... ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich habe schon schlimmere Covers
gesehen. Naja, also das ist...
Ja, diesen etwas grimmigen, reinschauenden Piloten, den man da spielt.
Klar. Aber was mich ja echt wünschen würde, wäre auch nochmal ein Remake von Freelancer. Was ich ja echt so geil finde. Weil auch allein diese ganze Multiplayer-Komponente. Ich habe das damals mit ganz vielen Freunden zusammen, die das alle halt hatten, als es das zum Budgetpreis gab. Also meine ganzen... Also ich war immer so der Reiche in der... Connection und
genau.
Ich hatte das ja natürlich direkt, aber die haben sich so, das dann nachher so, günstiger
geholt. So unter den Blinden ist der einäugige König, ja.
Da haben wir das halt online gespielt und das ist cool, weil es gibt halt dieses riesige Universum, wo es total viel zu entdecken gibt und du kannst dann echt so sagen, okay, du holst dir jetzt diesen coolen Frachter, der so sau viel Frachtraum hat und alle anderen holen sich halt so Bewacherschiffe oder halt so andere Raumschiffe, die halt in der Gruppe Sinn ergeben. Und man versucht halt die kurzen Handelsrouten zu entdecken und dann halt zusammen sich immer so vor Piraten zu verteidigen. Das fand ich, obwohl das so simpel ist, schon sehr motivierend. Und weil es halt kein MMO war, musste man keine Gebühren bezahlen. Deswegen konnte ich das halt noch mit meinen ganzen armen Freunden spielen.
Ja.
Und sowas fände ich halt cool.
Das kostet jetzt, glaube ich, auch ganz schön viel gerne. Sympathiepunkte. Ist nicht so, dass wir haben hier so ein. Ich gucke hier immer nebenbei so, was die Kommentare angeht. Und wir haben hier, sagen wir mal, so eine Handvoll Stammpublikum. Das sind einmal der Jace, das ist unser Chef, Hofkomponist,
ich mein, Minedrasch. 15.58 sind auch das Arbeitslose.
Rosa 03. Und allein schon die Tatsache, dass du so ein Camper bist, hat natürlich schon einige hier...
Ich bin kein Camper. Moment.
Ja, ja.
Ich bin immer der Active Sniper. Ich bin nicht der, der irgendwie sich irgendwo versteckt. Ich bin der ganz offen auf der freien Fläche steht.
Ja, ja.
Nur so ein bisschen weiter hinten.
Der Chris 1993 sieht das anders. Aber das ist wieder witzig. Chris 1993, danke, dass du uns dein Alter verraten hast.
Ja.
17 und schon so eine kesse Lippe.
Naja. Das ist vielversprechend für alle Frauen, die sich gern...
Ja, ich höre.
Ja.
Wie geht das weiter?
Die gern mit Männern Muscheln. Muscheln.
Ja.
Die gern Muschel-Action mögen.
Ja, ja. Trink doch lieber noch verantwortungslos einen Schluck aus der Flasche. Und da ist sie auch schon weg.
Ja.
Das Schöne ist, man kann diesen Live-Podcast jetzt sehen und zwischendurch drumherum auf der Seite sind diese Banner mit Kenne dein Limit.
Ja. Hallo, habe ich mein Limit erreicht?
Ja, noch lange nicht.
Ja,
eben. Das glaube ich auch. Ja, ansonsten, neben diesen beiden Spielen habe ich die ein bisschen, es ist ja so, dass man in dieser Zeit auch mal ein bisschen die Spieleperlen nachholen kann, die man so vielleicht in den stressigen Hauptmonaten verpasst hat. Das habe ich auch gemacht und ich habe vor allem meine PS3 noch mal ein bisschen entstaubt und mir einmal God of War 3 jetzt endlich mal gegeben, aber erst 2 Stunden gespielt, wobei ich sagen muss, natürlich dieses Spiel, die ersten, dieser Angriff mit den Titanen auf den Olymp, der fetzt natürlich so ziemlich alles weg, was man bis jetzt gesehen hat, und da muss man auch so ein bisschen wehleidig an Dante's Inferno denken, denn jeder, der God of War 3 den Anfang gespielt hat, der hat nur noch so ein Lächeln übrig für Dante's Inferno, weil das dann alles so kleinkariert und billig wirkt, was da abläuft. Allerdings natürlich im späteren Spielverlauf, sobald man dann irgendwie mal runter ist von den Titanen und dann wieder sich da seinen Weg zu Fuß erkämpfen muss, halt in Olymp hoch, dann wird es natürlich wieder ein bisschen zurückgefahren und dann ist es halt wieder das typische God of War. Und ich muss sagen, was ich zum Beispiel auch ein bisschen schade fand, ist, dass sie halt wirklich nichts an der Formel geändert haben. Und dass eben viele Sachen, so wie zum Beispiel, wenn ich eine Tür aufmache, muss ich wieder ganz doll auf die Kreistaste hauen. Ich muss die Truhen aufmachen mit R1. Ich habe wieder diese typischen Quicktime-Events. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Komfort gehen können oder zumindest vielleicht mal ein bisschen neue Wege beschreiten. Hat man da nicht gemacht. Okay, die Fans finden das vermutlich gut so. Was ich ganz gut finde, ist, dass jetzt bei den Quicktime-Events, wenn du halt zum Beispiel diese großen Endbosse oder sowas bekämpfst, dass du dann eben die Symbole, die du drücken musst, die sind entweder ganz oben, ganz unten, ganz links oder ganz rechts auf dem Bildschirm. Jedenfalls da in der Anordnung, wie sie auch auf dem PS3-Pad sind. Mhm. Und das ist ganz praktisch, weil man jetzt nicht mehr gucken muss, ist es jetzt die X-Taste oder die Quadrat-Taste, sondern man kann intuitiv die drücken, in welcher Richtung das erscheint. Wenn das links erscheint, weiß man, ist es die linke Taste.
Das war das Schlimme
bei Heavy Rain.
Ninja Blade hieß das, glaube ich.
Ne? Ja.
Da gab es nämlich, ich habe es nämlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad bis zu fast dem letzten Endboss geschafft. Und da gibt es halt so einen Zwischengegner, das ist auch voll der krasse Ninja-Kämpfer. Und da machen die halt so einen Schwertkampf. Und da kommen halt immer diese Star Wars-Momente, wo so die Schwerter zusammenschlagen und man muss dann halt immer ganz schnell irgendwas drücken. Und da gab es eine Stelle, da musst du, ich glaube, 4-mal hintereinander, sofort, wenn das auf dem Bildschirm erscheint, immer wieder ganz schnell eine bestimmte Taste drücken und das wird ausgewürfelt. Das heißt, wenn du es nicht schaffst und nochmal spielst, dann weißt du nicht, welche Taste kommt. Und ich habe dann einen ganzen Tag verloren, das zu versuchen und habe dann den Schwierigkeitsgrad nach unten gestellt, was natürlich voll, wenn du dich durchs ganze Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gequält hast, du musst im vorletzten Level das dann runterschalten und kriegst das Achievement nicht.
Okay.
Weißt du, was das ist?
Ja, das ist, als ob du...
Das ist, als wenn ich Dante wäre und durch alle Infernos schön gewandelt wäre, ja, durch diese komplette Hölle, die es da gibt. Also das ist schlechtes Spieldesign.
Ja. Das ist quasi so, als ob du irgendwie einer Frau einen Hochzeits- und Eheantrag machst, ihr ein Auto kaufst, ihr ein Haus baust und sie dann in der Hochzeitsnacht sagt irgendwie, ich treib's lieber mit Frauen.
Ja. Nein. Das ist noch zu mild.
Okay.
Weil das ist ja schon, okay, dann guck ich zu.
Ja.
Weil eigentlich ist es so, als wenn deine Frau sagt, als wenn du so mit Miley Cyrus, die so sagt, ich gebe mich zwar nuttig, aber ich schlafe erst nach der Hochzeit mit dir.
Ja.
Und dann in der Hochzeitsnacht sagt sie, ja, ich nach dem ersten Mal, mir gefällt das mit diesem Sex nicht.
Ja.
Mach ich nicht mehr.
Nie wieder.
Genau. Ja. So ist das.
Ja, aber ich meine, du hattest dann immerhin schon einmal Sex. Also das ist so...
Ja. Okay, Beispiel. Sagen wir jetzt, sie hat gesagt, halt ich bereite mich erstmal mit einem Dildo vor. Und hat dann nach dieser
Dildo-Session
gesagt, na,
nee.
Also,
das ist es nicht. Das ist
nicht mein Ding.
Das ist, jetzt, wo ich es mit dem Plastikding probiert habe, möchte ich es auch nicht mehr in Wirklichkeit erleben.
Ja,
dieses Gefühl, da unten um was drin zu haben, das gefällt mir nicht.
Gar nicht.
Also, überhaupt irgendwas drin zu haben. Ob das jetzt unten, oben oder links oder rechts ist. Ja. Aber lass uns mal Freunde bleiben.
Genau.
Ja?
Ja, das ist hart. Ja? Wenn du in der Hochzeitsnacht gesagt bekommst, lass uns Freunde bleiben.
Ja. Aber, naja, gut. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Genau, Quicktime-Events. Quicktime-Events oben, unten, links, rechts und so. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man die Action besser sieht.
Ja.
Und diese Dinger nur so aus den Augenwinkeln wahrnimmt. Jedenfalls, wenn man so einen großen Fernseher wie ich hat. Und bei anderen Spielen war das ja so, dass die Quicktime-Events immer in der Mitte des Bildes waren. Und das hat für mich immer so den Eindruck so ein bisschen zerstört, wenn man dann immer so in der Mitte dann irgendwelche Symbole gesehen hat. Und dann hatte man das Gefühl, man konnte jetzt nicht so richtig...
Ich stelle mir vor, das wäre noch 3D,
wenn
die ganze Scheiße in die Fresse springt. Aber das war übrigens eine gute Bezeichnung gerade, dieses... Das war die perfekte Beschreibung des Gefühls, das ich damals hatte, als ich einen Schwierigkeitsgrad runterstellen musste. Dieses Gefühl, als wenn das Spiel mir sagen würde... Wir können aber Freunde bleiben.
Ja,
das ist genau das gewesen, ja.
Siehst du? Nee. God of War, wie gesagt, ich spiele das weiter. Ich bin jetzt im Sommerurlaubsmodus und ich spiele God of War 3 auf Easy. da kann jetzt das ganz große Gelächter losgehen.
Tut aber so, als wenn das was Unnormales
ist. Es ist was Unnormales, weil normalerweise, ich bin jetzt hier nicht so ein Poser wie Daniel, der irgendwie immer behauptet, ich spiele immer alles auf Veteran und Hardcore und
entschuldige,
so.
Entschuldige, dass ich ja einfach bei der Wahrheit bleibe.
Ja, ja. Ich spiele immer alles auf normal normalerweise, aber bei God of War, da habe ich kein Problem mit, weil ich will einfach nur die Setpieces sehen, ich will die Events sehen. Ich will mich mit dem Spiel jetzt nicht so übermäßig intensiv beschäftigen, sondern ich will mich da einfach berieseln lassen und flashen lassen. Hm. Und nochmal ein großes Kompliment an das Entwicklerstudio.
Ich will mich immer berieseln lassen, ja, und flashen lassen.
Ja. Und nochmal ein großes Kompliment, das Intro ist total geil gemacht. Das ist so wie bei Spider-Man 2 und 3, dass man halt so in so einer Art Comic-Grafik so ein bisschen die Events von God of War 1 und 2 sieht. Dazu geile Musik und geile Einblendung der Titles und Credits. Coole Sache. Finde ich, es gibt zu wenig Spiele, die filmähnliche oder gute Intros machen.
Ja.
Das ist zu wenig. Dann habe ich noch gespielt Infamous. Und das habe ich eigentlich nur gespielt, weil es jetzt einen zweiten Teil gibt. Also das ist immer ganz witzig, wenn man immer so denkt, so irgendwie so eine Spielereihe, die so hat man damals nicht gespielt, aber es gab eh nur einen Teil und das versenkt jetzt eh alles, kein Bock. Aber man weiß so, da wird jetzt ein Franchise draus gemacht. Das sind jetzt zwei Teile oder drei Teile. Dann will man dem Spiel nochmal eine Chance geben und deswegen bin ich jetzt nochmal fleißig am Infamous zocken und wundere mich immer, es macht super Spaß. Warum ich damals gespielt habe, es macht super Spaß, vor allem auch, weil dieses Klettern und sowas halt super ist. Und man hat ja immer diesen Art Magnetschuh-Trick. Also man springt so ungefähr auf ein Seil zu, aber landet dann immer genau drauf. Also das ist nicht wie bei Assassin's Creed, wo man immer so, daneben. Ja,
genau.
Und
du fragst dich bei Assassin's Creed vor allem immer, warum? Mhm. Er hätte doch danach greifen können.
Ja,
warum
hat
das jetzt nicht funktioniert?
Genau, und auch das ist halt bei Infamous halt super gelöst. Auch wenn du so halb daneben springst, versucht er wirklich immer noch sich festzuhalten irgendwo. Also du hast immer das Gefühl, es ist jetzt, du bist da super in Kontrolle. Klasse Sache. Aber natürlich, was mich ein bisschen stört, ist, ich bin natürlich auch da. Das ist nämlich am Anfang, aber der Cole, unser Kurier-Messenger-Bike-Fahrer mit seinem Rucksack auf dem Rücken, der kann irgendwie anscheinend sehr wenig einstecken. Also der hat zwar diese super Elektrokräfte, aber nach ein paar Schüssen ist er tot und das ist dann manchmal, beißt man schnell ins Gras, was nicht so schlimm ist, weil es gibt halt immer sehr faire und gute Rücksetzpunkte. Aber man hat nicht so das Gefühl, dass man also wirklich viel einstecken kann und da muss man schon wirklich ein bisschen taktischer vorgehen, was vielleicht ganz cool ist, was aber halt nervt, weil man meistens auf dem Weg zur Mission auch andauernd beschossen wird, weil diese Stadt eben komplett in der Hand von irgendwelchen Gangs sind, die einen super, super nicht mögen und die einen andauernd immer unter Beschuss nehmen. Und das ist so, also schlimmer als bei Far Cry 2 damals, wo man ja auch immer irgendwie zur Mission gefahren ist und andauernd beschossen worden ist.
Ich finde das sowieso mal blöd, das hat mich auch bei diesem Hulk-Spiel immer so gestört, wo immer man war, sind dann immer Armeen von Panzern und allen möglichen begegnet und die sind auch, du konntest sie auch nicht besiegen, sie sind halt immer wieder respawned und dann neu da gewesen und cool ist es halt bei so einem Spiel wie Red Faction, wo das immer in so einem Sektor am Anfang ist.
Und aber du den dann befriedest.
Genau. Und je mehr du da machst, umso weniger wirst du angegriffen. Also wenn du irgendwas dagegen tun kannst. Aber immer dieses, einfach dem Spieler so eine Dauerstolperfalle in die Beine werfen, das ist irgendwie nervig.
Oder wie bei Crackdown, da war es ja glaube ich auch so, dass du in der Regel also bei Quicktime war das, glaube ich, so, dass du nicht angegriffen worden bist, wenn du nicht einen bestimmten, so eine Art Aggressionslevel bei dieser Gang hattest. Es gab ja da auch drei, vier Gangs und du konntest da eigentlich schon einigermaßen ungestört durchfahren. Ich finde das auch immer recht wichtig, dass man bei Open-World-Spielen auch ein bisschen seine Ruhe haben kann. Sonst kann ich ja dieses Open-World-Spiel kaum. Also bei Red Dead Redemption werde ich ja nur auch nicht andauernd angeschossen von irgendwelchen Leuten, sei denn in der Multiplayer.
Für mich ist die Logik ja sowieso, je mächtiger ich wäre, umso mehr Leute sagen,
mein
Gott, geh mal weiter.
Mit dem mal nicht, eben, also.
Wobei, bei Splinter Cell, also wenn jetzt die Splinter Cell-Entwickler von Ubisoft dann gesagt hätten, wir machen Infamous, dann wäre es so gewesen, dass auf einmal von den Dächern immer kommt, du hast den auf dem Flugfeld getötet.
Ja.
Hey, du da unten.
Hey, ich kenne dich doch.
Ja.
Ich bin überhaupt dafür, dass die Leute, die Splinter Cell Conviction vertont haben, bei viel mehr Spielen mitmachen sollten.
Mhm.
Also zum Beispiel auch Super Mario Galaxy 2 würde davon gut profitieren. Ja, hast du nicht meinen Goomba-Freund vorhin umgebracht?
Ja.
Du bist ihm ins Gesicht getreten, du Arsch. Das weiß ich nicht, das ist auch überhaupt dieses Bösewichter mit Gedächtnis, das hat dieses Austin Powers-mäßige. So. Mhm. Er hat John umgebracht, er wollte morgen heiraten. Ja? Seine Kinder, was werden sie wohl denken? Das wird er so viel mehr Involvement schaffen. Aber man weiß es nicht.
Ja, oder in einem World War II Shooter.
Ja,
das war auch Hans.
Du hast auch den am D-Day umgebracht.
Ja.
Nee, das ist dann, ja, oder genau, bei Black Ops, wenn die das jetzt aber 10 Jahre halten. Du hast meinen Cousin im dritten Grades umgebracht, damals in Vietnam und so. Woher weißt du, was ich das war? Ich hab Fotos. Nee. Klar, könnte man jedes Spiel von profitieren. Und dann möchte ich noch was kurz erwähnen. Ich habe ja auch in letzter Zeit oft wieder bei Facebook gespielt. Und zwar Frontierville. Das ist von diesen Suchtmachern von Zynga, die auch Farmville gemacht haben, wo ich froh war, dass ich bei Farmville raus war. Wobei es Farmville irgendwie ab heute auch fürs iPhone gibt. Aber ich werde nicht rückfällig. Farmville ist für mich abgeschlossen. Und Frontierville ist die Weiterentwicklung von Farmville. Und man ist da in so einem Art kleinen Flecken in so einem Wald. Und das ist so wie das amerikanische Outback, so irgendwie, wie man sich das vorstellt. Man ist so ein Pionier und man muss da so sein kleines Häuschen bauen.
Wie er auch heutzutage noch im Outback ist.
Ja, heutzutage nicht mehr, aber so, das ist halt so ganz nett gemacht. Man muss dann halt eben so Holz abhacken und irgendwie das Gras weghacken, damit man eine saubere Fläche hat. Und dann kann man darauf Landwirtschaft machen oder seine Kühe weiden lassen. Mhm. Ab und zu muss man mal gegen kleine Schlangen kämpfen, die auftauchen oder Maulwürfe oder so. Das Ganze wieder in dieser typischen Facebook-Sucht-Sache, Suchtspirale, dass man das wieder mit seinen Leuten aus der Freundesliste spielt und dann sich wieder vergleichen kann. Wer ist jetzt weiter? Wer hat mehr Freunde und sowas? Ich spiele es jeden Tag vielleicht so 10, 20 Minuten, macht immer Spaß. Es ist das Geborene, eben wie gesagt, wie alle Facebook-Spiele funktionieren, auf Arbeit, wenn der Chef nicht hinguckt. Spielt man das gerne mal?
Da du der Chef bist.
In diesem Laden ist es immer einfacher. Ist es einfacher. Und ich würde so ein Spiel niemals irgendwie zu Hause um 20 Uhr dann sagen, ja, scheiß auf God of War, jetzt muss ich mal wieder die Rübensamen verteilen. Also, nö, ist es nicht.
Ich verteile die Rübensamen immer auch gerne im echten Leben.
Ja, das ist...
Rübensamen... ich habe auch noch eine Sache, vielleicht kann ich auch mal nochmal erwähnen, meine Empfehlung für Angry Birds aussprechen. Was ich mir auf den Reportage gesagt habe, hast du ja auch schon mal von erzählt. Ja. Ist tatsächlich sehr cool, weil das auch wieder so ein Spiel ist, das wird allen gefallen, die sowas wie Trials HD oder halt diese ganzen so Spiele, die
wir mit Physik arbeiten.
Genau, ja. Das macht immer Spaß. Also wenn da so eine gewisse Dynamik drin ist und du willst halt immer ausprobieren, was der richtige Winkel ist und wie die Sachen dann einstürzen und so. Eine kleine Empfehlung.
Ja, ja. Angry Birds kostet 79 Cent. Ist jetzt auch nicht so die Ausgabe, dass man lange drüber nachdenken muss. Ist auch so irre umfangreich.
Das ist officially Hearts 4 approved.
Ja.
Werdet ihr keinen Ärger auch bekommen? Da wird niemand auf dem Amt irgendwie so sagen, du hast ja irgendwie was Teures
gekauft. Ja, official Hearts 4 approved ist diese Woche ab heute auf Steam. Weil jetzt verstehe ich langsam das Konzept. Man kann das ganze Jahr über bei Steam sich ärgern und sagen, wer ist denn so bescheuert und kauft für 49,99 ein Spiel, was es im Laden für 30 Euro gibt oder umsonst in irgendwelchen Foren? Ich verstehe es. Weil es gibt Leute, die
kaufen
das. Es gibt Leute, die kaufen das und die ermöglichen, dass Steam so eine Schweinepreise macht wie jetzt, wo sie einfach alles rauskloppen für ein Apple und ein Ei. Sie haben jetzt den Sommerverkauf angefangen, da gibt es so eine Spiele wie jetzt Bioshock 2 für 14,99, da sagen vielleicht wieder einige, ja okay, aber es gibt da bei UK diesen einen Laden und da gab es das schon für irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung.
Ich will nicht erwähnen, dass ich reich bin.
Ja, aber ich meine auch so eine Sache wie Overlord 2, so alt ist das nicht, kostet 94. Ghostbusters, 7 Euro irgendwas. Das ist jetzt sozusagen
ein App-Store-Preis.
Ja, fast. Und das für PC-Spiele. Und dann gibt es halt noch diese Komplettpakete. Also wer irgendwie alle THQ-Spiele, die bei Steam verfügbar sind, inklusive sowas wie Metro 2033, kann man alles für 50 Euro kaufen. Mhm. Was natürlich cool ist, weil vor 3 Monaten hat Metro 2033 alleine 50 Euro gekostet. Und jetzt kauft man das einfach zusammen mit Dawn of War und das ist eine sehr witzige Einspielung mit meinem Test.
Ja, das ist voll lustig.
Ich bin da gespannt, wann sich deine Test jetzt langsam eintrudelt.
Lach immer noch. Ja, das Coole ist, mit der Livecam können die Leute sehen, dass ich wirklich immer noch lache.
Ja, wir warten mal, wann Transformers und Sniper kommen. Bitte.
Boah, als wir das wissen.
Ja,
ich sehe schon morgen um Punkt 6 Uhr morgens.
Kein Tester.
Ja, ja. Ich bin ein ehrlicher Tester.
Schauen wir mal. Also wie gesagt, super, super Angebote, super Preise bei Steam. Überhaupt jetzt gerade im Sommer scheinen alle ihre Lager wegräumen zu müssen, weil...
die Sachen schlecht werden in der Hitze.
Ja, weil die Spiele vermutlich anfangen zu schimmeln. Es gibt jetzt so viel Angebote, gerade bei Amazon. Heute habe ich gesehen, das DJ Hero Renegade Paket, das ist dieses riesengroße, schwarze Paket, wo das Mischpult auf dem Koffer ist, den man als Tisch umwandeln kann.
Ja.
So, man kann das Ganze auspacken, dann hat man einen DJ-Tisch und diesen DJ-Teller in der teuren Variante, in dieser Klavierlack-Variante mit den goldenen Knöpfen und das Ganze für 55 Euro.
Ich meine, ist vielleicht auch für Leute reizvoll, die DJ Hero schon haben, weil DJ Hero 2 kommt ja und wird ja viel bessere Multiplayer-Features bieten.
Ja.
Das heißt, vielleicht hat jemand einen Kumpel, der DJ Hero nicht hat, und dann sagen die sich, gut, der holt er sich jetzt für lau diesen geilen Tisch und mit dem Mischpult, dann können wir DJ Hero 2 einfach nur das Spiel kaufen, ohne das Ganze drumherum, und im Multiplayer zocken.
Ja, also wenn man schon irgendwie ein bisschen Bock hat, sich so Technik nach Hause zu holen, dann ist das, glaube ich, für 50 Euro.
Ich muss auch nochmal sagen, es ist schweinegeil. Ich find's echt so geil, und vor allem ist das das Spiel, was mir noch, also von allen Rhythmusspielen am meisten Spaß macht, wenn man es alleine spielt.
Ja.
Und es macht wirklich Spaß.
Ich finde die Musik halt immer so kaputt. Weil ich würde gerne die Songs mal einzeln hören.
Nee, aber aber das Coole ist halt wirklich, im Gegensatz zu allen Rhythmusspielen hat einen gewissen Schwierigkeitsgrad besonders, oder eigentlich egal auf welchen Schwierigkeitsgrad, weil es ist immer entweder zu viel oder zu wenig. Du hast bei DJ Hero als einziges Spiel richtig das Gefühl, du würdest alles, was du hörst, auch spielen. Alles, was du hörst, würde aufgrund deiner Aktionen passieren. Und das ist echt nirgendwo sonst so cool.
Der Chris 1993 hat mich gerade Idiot genannt.
Ja.
Ich auch. Das sind ja Umgangsformen.
Warum denn?
Also ich
finde das ganz schlecht.
Ich muss das 17.
Auf meinem... Ja. Sorry, aber da habe ich auch kein Verständnis für.
Ja, Entschuldigung, wenn man 93 geboren ist, dann kann man ja wohl beides sein. Also
16 oder 17. Also wenn man Filme ab 17 gucken darf, möchte man nicht wie jemand bezeichnet werden, nur Filme ab 16 gucken darf.
Ja, trotzdem. Also er ist ja jünger, als ich gesagt habe. Also das trifft ja gar nicht
zu. Was haben wir denn da noch? Weil ich finde das doch jetzt sehr interessant, wie die Live... Sachen ausfallen. Miley Cyrus und Dildo-Geschwafel als jugendfrei anzusehen ist. Hier ist gar nichts. Also erstmal, Miley Cyrus ist sowieso kein Jahr mehr jugendfrei, weil wir wissen ja alle, dass sie schon vor geraumer Zeit 17 geworden ist. Das heißt, so lange dauert es nicht mehr, bis ihr auf euren Lieblings-Nude-Fake-Seiten auch Miley Cyrus bestaunen dürft.
Und überhaupt jugendfrei, also wir haben ja niemals den Anspruch gehabt, dass wir jugendfrei sind.
Echt?
Das Witzige ist, was viele Leute nicht wissen, ist, dass Airway Games, die Seite und auch das Forum, haben diese Tags eingebaut, dass wenn man als verantwortungsbewusster Elternteil seinen Browser auf eine bestimmte Altersfreistufe macht.
Zum Beispiel hier die Eltern von unserem 17-Jährigen.
Ja, genau. Wenn die Eltern von unserem Chris 1993 oder so, wenn die Eltern gesagt hätten, nee, keine Seitenanzeigen, die nicht für Kinder sind, ja, dann würden wir nicht angezeigt werden.
Nee.
Also, wir müssen da nicht zu viel
Rücksicht nehmen. Wahrscheinlich auch alle anderen Seiten, die er besucht, nicht?
Ja, genau. Das wäre sehr langweiliger Internetauftritt. Aber das ist ja das erste Mal, dass wir das Ganze live machen. Wir machen das erstmal nur zu zweit und dann gucken wir mal, wie das Ganze so angenommen wird und wie das funktioniert, wie das dann am Ende mit dem Export funktioniert, mit dem Speichern. Aber wir haben ganz gedacht, es soll sich auch für euch lohnen. Und deswegen haben wir, weil EA da irgendwie uns ganz viel geschickt haben, etwas für die PS3-User.
Ja,
etwas für die PS3-User.
Ich dachte, jetzt kommt nein.
Und zwar...
Trinkst du das eigentlich noch oder wird das einfach nur warm?
Wir haben zweimal Green Day Rock Band.
Das ist sehr spannend.
Für die Leute, die schon eine Gitarre haben, weil die Gitarre gibt es nicht dazu. Genau dieses Spiel, dieses hier, zweimal. Und zwar geht das heute raus an die beiden, die in den Kommentarbereich jetzt als erstes was schreiben.
Ich guck erstmal...
Was schreiben? Quatsch nicht.
Na,
okay, ist mir zu kompliziert. Die ersten beiden, die in das Kommentar Green Day schreiben,
einfach. Nein, nur, das ist das
wirklich.
Das war der Deal. Nein, sie mussten wirklich beweisen, dass sie zuhören. Sie müssen Green Day schreiben, aber mit einem zusätzlichen E bei Green hinter den N. Also Greener Day.
Und der Beweis wäre nicht erbracht, wenn sie einfach nur Green Day schreiben?
Nö, das kann man raten. Ich finde, das ist etwas billig.
Woran sollte man das denn erraten, wenn man nicht zuhört und zuguckt?
Ja, zum Beispiel, wenn man nachträglich den Podcast hört als MP3-File und dann so guckt, da hat noch keiner mitgemacht, dann mache ich das mal schnell.
Sehr wahrscheinlich das Szenario, Herr Bruck.
Ja, genau.
Ja. Also, vielleicht machen wir den nächsten Podcast für dich doch ohne Alkohol, weil dieser geistige Degenerationsprozess bei dir doch zu schnell fortzuschreiten lässt. Also wie gesagt, der Deal ist ganz einfach. Die ersten beiden, die in das Kommentarfeld Green Day geschrieben haben, die kriegen das nachher eingetütet und können dann zu Hause mit der PS3 Green Day spielen, wenn sie die PS3 haben und das passende.
Oder was viel wahrscheinlicher ist,
sie stellen zu Hause fest, dass sie gar keine PS3 haben, aber dass es für das Spiel noch ganz gute eBay-Preise gibt.
Genau. Mhm. Da hat schon einer geschrieben.
Ja.
Aber ohne E.
Ja, ist egal, er kriegt es trotzdem, weil wir nicht diese komischen Pokschen Scheißregeln verwenden.
Und da haben wir auch unseren lieben Legastheniker, der Green Day, einfach zusammengeschrieben hat. Ja.
Tja,
das ist,
Wir kommen zu den News. Nachdem wir jetzt die Spiele haben, kommen wir zu den News der Woche. Da gibt es natürlich eine ganz spannende Geschichte, nämlich den Kinect-Preis, der erst auf der Microsoft-Seite angekündigt worden ist für 149,99 €. Und dann hieß es allerdings von Microsoft so, es gibt da gar keine offiziellen Preise.
Ja, ich weiß auch nicht, inwieweit jetzt dieser Store von den Microsoft-Verantwortlichen, also das ist ja wahrscheinlich
wieder vermutlich so seriös wie Amazon.
So ein kleines Subunternehmen, was einfach so heißt. Und die haben sich vielleicht auch gedacht, ach guck mal, Amazon verkauft das für so viel, jetzt müssen wir auch irgendwas hier hinschreiben.
Nein, andere hat es ja noch gar nicht für irgendwas verkauft. Also sie waren schon so mit die Ersten. Ja. Ich denke mal ganz einfach, dass dieser Preis vielleicht intern schon so geschätzt worden ist. Dass, aber
sie waren nicht die Ersten. Also sie waren mit die Letzten.
Okay.
Und das Lustige ist, Amazon hat Kinect in den Verkaufscharts ganz oben drin gehabt, also zu dem Preis.
Okay.
Also alle Leute wie wir, die gesagt haben, es ist vielleicht zu teuer für den Massenmarkt, werden
Scharlatane gestraft. So der Early Adapter, also die Frage ist natürlich bei diesem Preis auch, also ich hatte so den Eindruck, dass Microsoft schon dass den Eindruck hatte, dass eher so eine Welle der negativen Energie auf sie zurutschte.
Ja.
Und dass man deswegen gesagt hat, okay, Moment, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, warten wir mal ab, wir kalkulieren alles nochmal neu und vielleicht wird es am Ende doch günstiger.
Guck erstmal, wie viel der 3DS kostet, wäre ja scheiße, wenn er genauso viel kostet wie so eine komische Kamera.
Ja, das braucht dich erstmal nicht interessieren, weil der 3DS ja auf alle Fälle erstmal ein halbes Jahr später kommt oder so. Der wird nicht im November erhältlich sein, also höchstens vielleicht in Japan, aber auch da nur so in der homöopathischen Stückzahl.
Aber Actibliss, unser Lieblingspublisher, wenn es um Preise geht, hat ja schon gesagt, dass
sie es
bedenklich finden. Also sie sagen, Hardware verkauft sich eben nur, wenn sie günstig ist.
Ja.
Und wenn die Hardware zu teuer ist, dann werden auch wahrscheinlich unsere Softwareprodukte nicht erfolgreich sein, weil die Leute kein Geld mehr übrig haben, um sie hier zu kaufen. Die Spiele und so.
Ja, das ist so, als ob Hugh Hefner sagen würde, irgendwie Monogamie gefällt ihm eigentlich besser und würde er den Menschen empfehlen.
Ich finde, das ganze Konstrukt ist immer so bizarr.
Bizarr.
Ja. Weil, wenn man sich das mal vorstellt, ich bezahle für Xbox Live im Jahr auch meine 60 € oder so. Jetzt hier der offizielle Preis, nicht bei irgendeinem polnischen
Supermarkt oder so. www. Xbox Live, sportbillig.
Und ich bezahle jedes Jahr meine 60 € dafür.
Ja.
Und dieses Kinect, da würde ich jetzt vielleicht 150 € ausgeben, aber ich hätte das halt für immer. Ich kann das für immer umsonst benutzen.
Vielleicht ist deine Meinung da nicht so ausschlaggebend, weil du zu den Leuten gehörst, die sich auch diese Halo Special Editions für 150 und die sich sogar, die sich sogar in völliger Verblödung. Das Deprimierende ist, dass du von uns Gehalt bekommst und dann immer darauf hinweist, dass du reich bist. Da frage ich mich doch, auf die paar Münzen brauchst du jetzt echt nicht ankommen.
Ich sagte heute auch schon, dass ich als Hostesse arbeite, als männliche.
Ja.
Und deswegen öfters auch mal im Hotel Adlon gesehen werde mit meinen reichen Kundinnen.
Im Hostel.
Die mich da eingebucht haben.
Im Hostel vielleicht. Nee, aber die Sache ist ja die, dass du dir ja auch die Call of Duty Edition mit Nachtsichtgerät geholt hast.
Aber halt, also, bevor du mich hier ans...
weil es keine andere gab
im ans Jesuskreuz, nagelst. Muss man ja sagen, ich habe es mir geholt, um den Test rechtzeitig zu haben, weil wir kein Testmuster bekommen haben, frühzeitig. Wir haben das ja erst viel zu spät gekriegt. Dann habe ich gedacht, da beiß ich in den Schneewittchenapfel, hol mir diese teure Edition, damit der Test einen Tag vorher auf Area Games ist.
Ja, hätte es Call of Duty Johnny Cash gegeben, hättest du dafür jeden Preis bezahlt.
Klar, natürlich.
Ja. Siehst du, also du bist ja also quasi, bei dir ist die Vernunftschwelle einfach so gering.
Ja.
Deswegen kann man da nicht so
was machen. Ja, du machst jetzt hier du hast dir bei Farmville so ein rotes Bauernhaus gekauft.
Ja, aber,
Das
kostet 5 € oder so. Das zeigt ja wieder meine völlige Unkenntnis dieser Farmville-Struktur. Ich habe mir ja natürlich kein Haus gekauft für das Geld, sondern erstmal diese Farmville-Dollar, die man sich kaufen muss, um dann später Sachen zu kaufen.
Oh.
Und das habe ich dafür ausgegeben, um meine Fläche zu vergrößern, aber das ist alles vorbei. Bei Frontierville,
was
ich jetzt seit einer Woche spiele, habe ich noch keinen Pfennig
ausgegeben.
Ich spiele das einfach so. Nein!
Bist du wieder den Leuten zeigen willst, dass du Geld
hast? Nein.
Mein Argument ist ja sowieso, du bist verheiratet und was Teureres kann man sich nicht anschaffen als eine Frau. Von daher.
Das Einzige, was teurer ist als eine Ehefrau,
ist eine Frau mit Kind.
Ex-Ehefrau.
Achso, ja.
Mhm.
Eine Ex-Ehefrau mit Kind. Das ist noch, wer Two and a Half Men kennt, der weiß.
Das ist ja eine völlig überschätzte Serie jetzt bei der Gelegenheit.
Nein, kurz anmerken,
das ist eine fantastische Serie.
Allein schon wegen dem Frauenaufkommen, was da alles schon für geile Cameos war.
Nein.
Jenna Elfman. Ja, ich liebe Jenna Elfman. Ja. Es gibt eine Jenna Elfman Doppelfolge bei Tourenhafen.
Ich bin da sowieso alleine gegen alle, weil es gibt anscheinend eine riesengroße Community von, dieser Serie. Aber
zweitens?
Dass da Leute schon gesagt haben, das wäre jetzt sozusagen der neue King of Queens oder so, kann ich nur lachen. King of Queens gucke ich mir lieber in der 10. Wiederholung an, als einmal Two and a Half Men.
Ja, also das stimmt auch nicht ganz, also das ist ja komplett anders. Also
ja,
King of Queens ist halt auch eher noch so diese Homer Simpson-artige Humor, den du mit Doug Heffner so hast.
Und vor allem finde ich, dass King of Queens ist ein Humor, wie normale Menschen eben leben. Also natürlich
ein bisschen überspitzt. Für Leute wie mich, die mit Charlie Sheen leben, ist das natürlich das reale Leben, was da gezeigt
wird. Alkoholkrank und sexsüchtig.
Ja, ich finde das so ein bisschen...
Mit einem Bein im Knast.
Ja, mit einem Bein im... Auch jede Nacht fast im pädophilen Grab.
Ja. Ja, erzähl weiter.
Nee, ich berufe mich da auch im Nachhinein jetzt auf meine Unzurechnungsfähigkeit.
Ja. Du willst hier nicht... Du willst nicht den Kachelmann-Fehler machen.
Fehler sei mal dahingestellt. Man weiß nicht, wie geil seine kleine Vergewaltigung wirklich war. Man sagt ja oft auch, wenn man eine Dummheit begangen hat, es war es wert.
Ja.
Bei Kachelmann, man war nicht dabei, man weiß nicht, wie es für ihn wirklich war.
Es würde die Sache kaum wert gewesen sein, weil es ja seine Ex-Freundin war. Also ich meine, wozu sozusagen jetzt sind mir nur 5 extrem schweinische Vergleiche eingefallen. Wozu dieselbe Wiese nochmal bewässern, die man schon
aber 2 Jahre bewässert hat? Wenn du im Nachhinein so im Knast sitzt und du denkst, ich habe meine Ex-Frau vergewaltigt, wie geil ist das denn? Also so dieses Paradox auch da drin. Wenn du so ein Paradoxen-Liebhaber bist, der sich daran aufgeht, so ein Paradoxen-Fetischist, dann ist das,
Ich weiß nicht.
Ich sag ja auch immer,
findest du was nicht witzig?
Wer Frauen im legalen Maße im beidseitigen Einvernehmen, manche, die zugucken, werden das jetzt auch bestätigen, härter herannimmt, das kann auch ein Erlebnis sein für beide Parteien.
Das ist wieder süß, das ist so wie, als ob ein Kind ohne Führerschein darüber spekuliert, ob quasi ein Ferrari schneller an der Ampel ist oder ein Porsche.
Für dich als Zuhörer jetzt vielleicht, aber wie gesagt, Ehrlichkeit mit dem Leser ist das Gebot hier. Immer wenn ich in den Podcast oder in die Kamera spreche, ist das für mich, als wenn ich vor Gericht wäre.
Ja.
Ich fühle mich da auch immer sehr verpflichtet.
Am besten ohne Anwalt.
I solemnly swear.
Dann lass uns aber was anderes noch erzählen. Und zwar eine lustige Anekdote. Wir waren heute Vormittag im Hotel Adlon und haben uns da einen Interviewtermin geben lassen mit den beiden Hauptdarstellern des Films Getting to the Greek.
Was jetzt im ersten Moment ein bisschen Humor klingt.
Muss man was ein bisschen, weil Griechisch drin ist, klingt es ein bisschen komisch. Also in der deutschen Version heißt das Ganze Männertrip und die beiden Schauspieler waren Jonah Hill und Russell irgendwas.
Und das ist auch die eigentliche Erklärung dafür, warum wir so lustig drauf sind. Nicht einfach, weil wir so ein bisschen was getrunken haben.
Nein.
Sondern, weil Russell Brand einfach...
Eine geile Sau ist.
Ja, und sowas von geil lustig.
Und Jonah Hill so absolut unwitzig. Jonah Hill, die meisten, denen wird es so gehen wie uns beiden. Die werden erstmal sagen so, wer ist überhaupt einer von den beiden?
Also... Jonah Hill kannte ich schon.
Ja, also Jonah Hill, klar, wenn man ein Bild sieht, kennt man ihn sofort. Ja. Jonah Hill ist halt so ein bisschen dieser Pummelige aus Superbad und
ist der amerikanische Axel Stein, ist einfach so.
Genau. Den hatten wir zuerst im Interview, super langweilig. Hatte keinen Bock auf das Interview, sah ein bisschen aus wie Stefan Raab, weil er so eine kleine Ukulele-Gitarre da
hat.
Hat nicht drauf gespielt, war super unwitzig.
Also das Schlimme ist, es war nicht nur so, dass er halt irgendwie so, man hat das auch oft schon bei dem Interview gehabt, da war einfach kein Draht da zu dieser Person.
Ja,
nee. Aber das war so ein Interview, wo ich echt wütend nachher war.
Also das Witzige war ja auch bei dem Interview, wozu gibt er überhaupt Interviews, wenn er so offensichtlich keinen Bock hat? Dann soll er einfach sagen, so, er ist heute unpässlich.
Nee, das Schlimme war, ich habe mich immer so gefühlt, als wenn er mich einfach so auf dem Trockenen lässt. Also als wenn er mich da so schwimmen lässt. Hm. Ich habe mir immer wieder alle Mühe gegeben, auf verschiedensten Arten von Fragen ihn irgendwie dazu zu bringen, dass er was sagen kann. Und er war so mega passiv. Echt.
Das Produkt gibt es auf alle Fälle nächste Woche zu sehen und ich glaube, ihr werdet euch quasi ein Loch ins Bein pinkeln vor Freude, vor Lachen, weil es einfach geil ist. Nicht wegen diesem total langweiligen
Jonah Hill,
sondern eben wegen Russell Brand, der eine gänzlich andere Erfahrung war. Und deswegen vermutlich konnte man auch die Interviews mit beiden einzeln machen.
In der Tat, genau.
Weil vermutlich, wenn die hassen beiden zusammen gewesen wären, erstens hassen sie sich und zweitens wäre Jonah Hill vermutlich so eine Art schwarzes Loch für alles, was an guter Stimmung in diesem Raum wäre.
Ja, man hat es ja schon gemerkt, als man da reinkam. Erstmal, Jonah Hill sitzt mit einem Abstand von 1 Kilometer weg von einem selbst, in einer ganz anderen Ecke des Raumes und unterhält sich mit irgendeiner Frau mit so einem Clipboard, aber auch irgendwie so nicht wirklich lustig oder so, sondern das wirkte so echt wie so ein dekadenter, fetter Fropf auf dem Stuhl. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so hart sagen kann ohne Universal oder wer das dazu, dass sie sich dann wirklich, also ist ja scheißegal, da scheißen wir ja eigentlich
drauf. Wollte ich gerade sagen, was sind das für Einsätze?
Also, da sitzt dieser,
was bist denn du für eine Muschi?
Dieser kleine Jabba. Was
kommt denn als nächstes?
Ja, hoffentlich ist diese Wertung von diesem Test auch wirklich so, dass es dem Publisher gefällt. Ja, sorry, ich will weiter solche geilen Stars interviewen. Das ist ja jetzt nicht so, dass das nicht cool war. Aber
so, wie du dich verhältst,
ja, ich weiß, war das letzte Mal. Ich weiß, ich sag ja, es ist immer so dieses Bam, und dann ist auf einmal doch die Faust wieder durchgebrochen und hat das Jungfernhäutchen durchschlagen und man hat wieder den Nasi raushängen lassen. Nein, Jonah Hill war super scheiße. Also das war halt so schockierend, weil er war für mich schon vorher so ein Star, den ich auch irgendwie sympathisch fand. Von den Filmen her und von so
wie ich ihn kannte. So wie Tom Cruise, ist ein super Typ. Und dann gibt man abends in eine Kneipe und morgens macht man auf und ist plötzlich Scientology-Mitglied.
Ja.
Und denkt sich so irgendwie, ich habe nichts unterschrieben.
Aber jetzt nicht, dass unsere ganzen Scientology-Mitglieder von den Usern abschalten.
Ja.
Auch ihr seid willkommen.
Wir finden Scientology super.
Wir mögen alle Kirchen.
Ja.
Auch euch. Und wir erkennen euch als Kirche an.
Und wenn ich kostenlos Titan werden könnte bei euch, gerne.
Ja. Nein, aber bei Jonah Hill war es nach dem Gespräch halt wirklich so, man hatte sogar ja immer die Möglichkeit, nach so einem Interview vielleicht noch 2-3 Sätze miteinander zu wechseln. Ja? Ja. Und da hat man gar keinen Bock drauf. Ich war froh, als ich aus dem Raum raus war, und er hat so seinen ganzen Star-Faktor für mich verloren. Er ist jetzt einfach für mich ein langweiliger Mensch. Natürlich lache ich immer noch, wenn der lustig in einem Film ist, aber der ist jetzt so voll down-to-earth zerstört für mich.
Dann erzähl doch lieber, was cool an Russell war. Wir hatten natürlich ein Heimspiel, weil wir unsere Schülerpraktikantin mitgenommen haben, die Ellie. Die ist 15, sieht aus wie 16, aber sieht aus wie
heiße 16. Muss man jetzt zu unserer Verteidigung sagen.
Ja, ja.
Genau, zieht sich auch immer dementsprechend an. Sie weiß, dass sie gut aussieht.
Sie sieht aus wie eine kleine Katy Perry, was praktisch ist, weil der Russell nämlich der Verlobte von Katy Perry ist.
Eben, genau. Was ihn nicht daran gehindert hat, sie zu betatschen und sich dafür ständig zu entschuldigen. Sie ist ja noch so jung, ist ja noch so jung.
Ja, ja. Wir haben Videos.
Das ist immer dieses über Akustik sich absichern, dass man nichts Illegales tut, aber trotzdem was Illegales tut.
Ja, ja.
Als wenn man eine Bank überfällt und immer wieder sagt,
Ist kein Kokain.
Genau.
Das ist kein Kokain. Ja.
Das ist nur eine Übung.
Ja.
Hat er wirklich jetzt einer gemacht, habe ich gelesen. nein, also das Erste war, also erstmal, das war sowieso, bevor das Interview losging, war die Tür so halb auf und man hörte schon, die machen da Spaß da drin. Dieser Russell Brand mit seiner Crew, die da noch dabei war, die machen einfach, die flachsen sich, die haben da noch irgendwie ein Sandwich gegessen und ich habe halt draußen mit der Ellie gewartet. Und als wir dann drin waren, war es nicht wie bei Jonah Hill, er unterhält sich mit irgendjemand anders und die Kamera ist schon längst am Laufen, er ist immer noch nicht fertig, mit einer fremden Person zu reden, sondern er sofort, hey, how are you, wie heißt du? Und dann sieht er Ellie und fängt erstmal an, mit ihr zu flirten. 5 Minuten lang. Dann ist sie nochmal nach vorne zu ihm gekommen, er hat sie umarmt, hat ihr nachher noch einen Knutscher gegeben, was für sie natürlich auch krass war, weil sie scheinbar ein voller krasse Fan von ihm war und wir den gar nicht richtig kannten. Und da ging es direkt weiter. Ich kann schon so viel versprechen. Regel Nummer 2. Der Typ ist ein absoluter, er lebt diese Regel, ja. Er hat meine Titten angefasst, er hat mir auf den Arsch gehauen, er hat mich geküsst, ich saß auf seinem Schoß. Wir haben Pädophilenwitze gemacht. Wir haben Pädophilenwitze gemacht. Wir haben Analwitze gemacht. Wir haben über P. Diddy gesprochen. Wir haben P. Diddy Analgeschichten uns erzählt. Das war ein Festival. Das war grandios.
Ich glaube, wir sollten die nächste Woche dann auch so zur Russell Fanwoche erklären. Absolut. Wo wir auch jede News nur machen, was würde Russell sagen?
Ja. Da bin ich dabei. Ja. Das Coole ist, da sitzt ja auch immer so ein Watchdog, der aufpasst, was man sagt. So. Und es war so, zwischendurch hat dieser Watchdog immer so auffällige Gesten gemacht. Und Russell Brand guckt ja immer so zur Seite und lächelt und macht es dann noch schlimmer. Also es ist nicht so, dass er auf diesen Watchdog irgendwie gehört hat. Nee. Und ich habe dann immer, weil ich weiß, dass diese Leute, die halt die Filme betreuen, die PR-Leute, die achten auch immer darauf, dass über den Film geredet wird und nicht, dass man nicht zu viel Randgespräche führt. Und ich habe dann immer zwischendurch versucht, okay, aber lass uns nochmal über Get Into the Greek reden. Aber er war es dann immer, der dann wieder nur alter Scheiße gemacht hat. Und dann irgendwann dachte ich so, okay, who cares, lass uns dann einfach
hier zieh am Finger.
Ja, ich wette, wenn ich ein Riesenstück Scheiße mitgebracht hätte, wir hätten da zusammen draufgeschlagen.
Ja.
Also das...
Ladies first.
Eben, also es wäre alles war möglich.
Also das Videomaterial, wenn es klappt und so, werdet ihr nächste Woche sehen. Und dann wird dann auch die nächste Highscore-Folge sein. Die haben wir nämlich schon am Mittwoch aufgenommen vom Berliner Reichstag. Hübscher Hintergrund.
Genau.
Wir müssen
unseren kleinen inneren Reichsparteitag
gefeiert. Wir haben unseren inneren Reichsparteitag
gefeiert. Wie Frau Kessmann sagen würde.
Genau.
Nicht wir, sondern sie.
Das hat das ja so formuliert. Und wir haben das Ganze auf so einer öffentlichen Fläche gemacht, weil wir der sozusagen der Gefahr entgehen wollten, dass uns dasselbe passiert wie beim Meilenwerk, wo wir im Nachhinein dann plötzlich keine Drehgenehmigung bekommen haben und das Ganze wieder löschen mussten,
ja,
weil man hatte da Autos gesehen.
Viele Grüße nochmal an die Frau.
Ja, wir die Persönlichkeitsrechte dieser Autos wurden vermutlich gestört.
Es hieß ja auch, sie achten sehr darauf, dass...
Sie hat sich vermutlich gesagt, wir sind reiche Leute, unsere Kunden sind reiche Leute und mit so einem Online-Panel wie euch wollen wir nichts zu tun haben.
Genau.
Und dann sagen wir nur, fuck you, weil wir sind die mit Russell Brand Interviews machen. Nee, aber das gibt's dann alles nächste Woche. Ich denke mal, das wird auch keinen verwundern, dass so ein bisschen so, wie immer nebenbei so ein bisschen auch über Filme quatschen werden.
Naja, aber kurz, wenn wir mit Russell Brand da gewesen wären und diese Frau wäre gekommen,
hätte gesagt, das wäre natürlich ganz anders gelaufen.
Ja. Nee, dann hätte er gesagt, ich kaufe den Laden.
Ja,
in Bar, ich zahle in Bar.
Oder hätte er den Kopf abgebissen.
Ja, stimmt,
genau. Wie das damals Ozzy Osbourne mit Fledermäusen gemacht hat.
Ja,
einfach mit einer Frau, geht ja auch.
Jonah Hill hätte gesagt, gut, ich habe schon ein Bahnticket, ich fahre nach Hause.
Ja, genau.
Wäre dann schon weg gewesen.
Okay, wenn die Frau das sagt, das wird stimmen.
Genau. Mhm.
Also, der 49. Podcast neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir haben dieses Live-Experiment gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir werden gucken. Wir werden beim nächsten Mal auf alle Fälle zu dritt sein. Wir werden mit Johannes dabei sein und wir werden noch ein bisschen gucken, wie das mit dem Schnitt und sowas funktioniert, dass vielleicht Bilder von den Spielen oder Videos von den Spielen eingeblendet werden, über die wir sprechen. Das wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Momentan sind wir halt nur beide hier zu zweit da. Deswegen können wir jetzt da nicht so fancy irgendwelche tollen, aufregenden Multimedia-Geschichten machen. Das liegt daran, weil alle anderen irgendwie hier sagen, Freitag, Nachmittag, 4 Uhr, da bin ich schon lange zu Hause.
Wie an jedem anderen Tag.
Ja, genau.
Aber wenn wir Johannes da haben mit Live-Podcast, ist dann, als wenn aus einer Mona Lisa auf einmal...
Ja, so ein Picasso wird, so mit so einem verschrobenen Gesicht.
Genau.
Ja. Oder so ein Joseph Beuys Kunstwerk, wo einfach so Butter an der Ecke verschimmelt.
Ja. Oder dieser Typ, der mit seinem eigenen Sperma malt.
Ja, keine Ahnung, wer das ist. Ich habe von dem noch nie gehört.
Kannst du gleich googeln, wenn du möchtest.
Ja.
Kannst du mal Sperma googeln.
Ja. Entschuldigung, also da kann ich leider nicht mithalten. Ansonsten würde ich sagen, wir gucken gleich im System, wer die beiden Glücklichen sind, die das Green Day bekommen. Die bekommen dann eine Privatnachricht.
Green Day.
Ja, die bekommen eine Privatnachricht und die anderen, die jetzt nur den Podcast hören über iTunes oder so, nicht traurig sein, dass ihr bei dem Gewinnspiel jetzt keine Chance hattet.
Nächstes Mal.
Es geht nur um Green Day Rock Band. Also ist jetzt nicht so, dass man wirklich sagen muss, irgendwie
Ich finde es ja voll lustig, dass EA vielleicht immer noch zuhört, was ist mit unserem Gewinnspiel geworden?
Ja,
und dann vorher ich so, DJ Hero von Activision ist das geilste Musikspiel, was es gibt. Also wenn ihr euch dieses ein Musikspiel diesen Monat holt, dann holt euch das für 50 Euro da, das super Special Edition Pack. Green Day kriegt ihr aber uns umsonst.
Ja, aber wir sagen auch trotzdem bei jeder Gelegenheit, dass Rock Band 3000 mal geiler sein wird als Guitar Hero 6.
Sieht echt schon...
Deswegen haben wir gar kein Problem mit. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende. Bedanken uns fürs Zuhören, Zutippen.
Danken aber auch uns für den Podcast.
Wir danken uns für den Podcast, Und wünschen euch alles Gutes und tschüss sagen wie immer der Alex.
Und Daniel Pog.
Und der Johannes sagt nicht tschüss, weil er ist gar nicht da.
Aber Christian Bell ist da.
Genau,
wie immer.
Christian Bell wird jetzt die Musik machen.
Aber ihr könnt ihn vielleicht nicht sehen, aber hier unten
ist er. Tschüss. Give me a fucking answer. Bam. Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Euro Games.
Ja.
Zack.
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Muss man sagen.
Oh, good for you. And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht. Also, klar, diese...
Was war eben? Das habe ich was vergessen.
Lass mal diese Kunstpause.
Ja.
Was ich denn? Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Dann kommt eine Rückblende.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Nun ja.
Ja, hey,
Ich denke.
Ja.
Let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein. Das ist ein Fortschritt.
Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiß! Kaffee ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja,
das machen wir.
Als klavierspielenden Hund. Genau. Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, ja. Würde das groß werden.
Boah. Fucking ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass.